Heute spreche ich mit Volker Hein. Volker ist ehemaliger CTO von Zentral- und Osteuropa von SAP und ist heute auf LinkedIn eher für Pitches, die ballern, bekannt. Kennengelernt haben wir uns vor circa einem Jahr und haben gemeinsam eine ziemlich geile Ad-Kampagne auf die Beine gestellt, dazu vielleicht später noch mehr. Und in der heutigen Folge möchte ich euch Volker vorstellen und gemeinsam mit euch herausfinden, wie es innerhalb von 4 Jahren zu dieser CTO-Stelle bei SAP geschafft hat, wieso er dann gekündigt hat und welche Hebel er in den letzten 1 bis 2 Jahren genutzt hat, um sein eigenes Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Viel Spaß dabei! Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Moin Kevin, grüß dich.
Du hilfst Menschen ja dabei, besser zu pitchen und ihre Kunden und ihre Interessenten besser von ihrem Produkt zu überzeugen.
Ja.
Pitch mir doch mal und den Zuhörern, was du genau machst und wer du bist.
Ja, mein Name ist Volker Hein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von The Pitch Corporation und wir helfen Software, IT und Technologievertrieblern und Unternehmen dabei, ihre Kunden nicht mehr zu langweilen, sondern wirklich von ihren Lösungen um Produkten zu überzeugen, und zwar mit Pitches, die ballern. Was wir dafür machen, ist, wir schnappen uns die Experience des Kunden, also des Zielkunden, und setzen die wirklich in den Mittelpunkt des Sales Engagements und denken aus dieser Experience heraus den Pitch komplett neu, sowie das Sales Engagement komplett neu. Und das machen wir rein für die Branche Software, IT und Technologie.
Den kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Sehr gut. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen und mal anfangen vor deiner Zeit bei SAP. Ja. Ich habe gesehen auf LinkedIn, du hast einen Master im Bereich Asien und Politikwissenschaften abgeschlossen. Wie heißt der Studiengang genau?
Der Master war Südasien-Studien und Nebenfach Politikwissenschaften hatte ich, also internationale Beziehungen habe ich viel gemacht. Und Bachelor war vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften mit Schwerpunkt auf Hinduismus und Buddhismus.
Und was hat dich dann zu SAP getrieben?
Das Geld. Ja, es war ein bewegtes Leben, sagen wir es so. Nee, ich habe viel gemacht, also ich habe viel ausprobiert. Während des Studiums habe ich ein paar Praktika und so gemacht. Ich habe dann in meinem Master nebenbei angefangen zu arbeiten, also quasi Vollzeit war das. Das war so eine 32-Stunden-Stelle oder sowas hatte ich da gehabt, als PR-Consultant. Das heißt, wir haben so Krisenkommunikation gemacht für Healthcare, war das. Und da habe ich zum ersten Mal so festgestellt, dass es mir Spaß macht, andere Menschen zu überzeugen von Konzepten, von Dingen. Das war so Marketingkampagnen und so waren das, wie so ein Marketing-Consultant im Grunde. Und da hat mir das, das hat mir einfach Spaß gemacht, diese Arbeit. Und dann hatte ich einen Bekannten, mit dem ich darüber gesprochen habe. Und und der hat dann gesagt, basierend auf quasi, was ich ihm erzählt habe und so weiter und so fort, wäre das ganz spannend, bei SAP mal in Vertrieb zu gehen. Das war dann aber nicht meine erste Wahl, sondern ich habe dann ganz plump während meines Studiums, habe ich einfach geguckt nach Google. Ich habe da echt eingetippt hier, was sind die Jobs mit den höchstbezahlten Gehältern in Deutschland? Weil für mich ist einfach Gehalt oder das, was du verdienst, das ist ein Grad von Freiheit. Also mit Geld kannst du dir Freiheit erkaufen. Du kannst das Leben führen, was du führen möchtest. Du kannst den Job machen, den du machen möchtest und so weiter und so fort. Das gibt dir unheimlich viele Möglichkeiten. Und danach war ich halt auf der Suche. Und dann war halt in dieser Liste, kam dann irgendwie irgendwie Arzt oder Anwalt und Richter und keine Ahnung, was da damals alles drin war. Das waren halt alles Berufe, für die ich zu alt war oder wo der Bildungsweg nicht zugepasst hat und so. Und irgendwann an einer Stelle kam dann Unternehmensberater. Und das fand ich spannend. Und dann bin ich da drauf gegangen, da habe ich gesehen, so McKinsey und Bain und BCG und sowas. Und ich fand das total interessant, weil du ja quasi Leuten dabei hilfst, eine neue Evolutionsstufe im Business zu erreichen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann bin ich da rein und habe quasi mir ein halbes Jahr lang versucht, das alles beizubringen, also nebenbei neben dem Studium. Habe mich dann beworben und wurde da auch zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Es ist dann letztlich an meinen nicht vorhandenen Mathefähigkeiten gescheitert, die bis heute nicht so gut ausgeprägt sind. Das hat sich nicht geändert. Ja, und dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen auf dieses Gespräch von Vertrieb und sowas. Das war dann in derselben Zeit. Ja, und da habe ich mich einfach bei SAP beworben. Und das war das geilste Assessment Center, was ich bis dato erlebt hatte. Und das war so ein guter Vibe, so eine gute Art der Zusammenarbeit irgendwie, dass ich gesagt habe, das ist total geil. Und ich probiere das jetzt einfach aus. Und so bin ich dann im Softwarevertrieb gelandet.
Obwohl du im Vorfeld halt wirklich das Thema Kommunikation eigentlich für dich entdeckt hast. Also lass mich die Frage vielleicht nochmal anders formulieren. Ich kenne viele gute Kommunikatoren, ja, die aber eine hohe Abneigung gegen Sales entwickelt haben. Obwohl ja Vertrieb, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, ja, zu 90% einfach nur aus Kommunikation, aus zielgerichteter Kommunikation besteht.
Stimme ich dir absolut zu. Ich hatte damals tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung von Vertrieb. Ich hatte kein Gefühl dazu. Also weder positiv noch negativ. Ich war komplett neutral. Ich kannte auch SAP nicht. Ich kannte Software nicht. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, okay, du hilfst quasi Kunden dabei, digitale Transformation zu machen. Das war das, was die mir damals erzählt haben, was ich da eigentlich verkaufen darf und was ich da mache. Ich hatte damals auch überhaupt gar nicht diesen Fokus auf Sales. Ich habe mich tatsächlich für Pre-Sales und Sales beworben damals. Also Pre-Sales ist sehr technischer, mir die Lösung selber vorstellen. Und die haben quasi für mich damals im Auswahlgespräch gesagt, Mann, du passt viel, viel besser in Vertrieb als in den Pre-Sales. Und mach das mal lieber. Und so ist das eigentlich alles zustande gekommen. Und der rote Faden, sage ich mal, oder dieser rote Faden, wenn man es denn zurückkonstruieren möchte, also warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, ist eigentlich immer der Kern, Menschen zu überzeugen. Also im Studium damals zu verstehen, warum glauben Menschen, warum sind Menschen von etwas überzeugt, was ist in diesem Glaubenssystem, dass die getriggert sind und dass die sagen, das ist so und das ist nicht anders. Und dasselbe ist im Vertrieb. Was du machst, ist konstant Glaubensmythen aufzubrechen und durch neue Glaubensmythen eigentlich zu ersetzen. Und nichts anderes ist menschliche Kommunikation. Und da sage ich immer, gibt's so diesen roten Faden, wenn man ihn denn konstruieren möchte, weil das weißt du natürlich vorher nicht. Du weißt vorher nicht, wie ist das denn wirklich und wo verschlägt dich dein Leben hin?
Ja. Ist das für dich dann, also diese Art und Weise, wie du auf Kommunikation guckst, war das für dich der Erfolgsfaktor, um bei SAP relativ schnell aufzusteigen? Ich meine, du weißt ja, wenn ich dein LinkedIn-Lebenslauf trauen kann, nach 2 Jahren schon Interim-CTO für Zentral- und Osteuropa und ein Jahr später bist du dann voll in die Stelle übergegangen.
Ja.
War dieser Kommunikationsaspekt und diese Liebe zur Kommunikation das, was den Unterschied für dich gemacht hat oder was hat für diesen schnellen Aufstieg gesorgt?
Es waren 3 Dinge. Also das eine war natürlich die Art, wie ich Kommunikation gemacht habe oder wie ich Vertrieb gemacht habe, welche Ergebnisse ich erzeugt habe. Das andere war aber auch Sichtbarkeit. Also überhaupt sich selber eine Plattform zu schaffen, sichtbar zu werden bei den Leuten, die letztlich solche Stellen entscheiden, diese Sichtbarkeit zu bekommen oder da ins Gespräch zu kommen. Und das dritte, und das war der beste Karriere-Advice, den ich jemals bekommen habe, von einem meiner Mentoren, der hat nämlich zu mir gesagt, du musst den Job machen, bevor du den Job bekommst. Und genauso habe ich mein Leben oder beziehungsweise die Karriere bei SAP, genauso habe ich das gelebt. Also ich habe nicht drauf geguckt, okay, was ist die Rolle, die ich jetzt mache oder was erwarten die Leute von mir, sondern ich bin darüber hinausgegangen. Ich habe einfach mir Jobs geschnappt, die nicht mein Job waren und habe gesagt, das, was du kannst, das kann ich auch und ich kann das sogar noch besser und ich zeige dir das einfach, dass ich das besser kann. Und dieser Dreiklang aus ganz anders Vertrieb machen, ganz anders in Kunden reingehen, über ganz andere Dinge sprechen, ganz anders kommunizieren, Sichtbarkeit und dann natürlich auch einfach dieses Doing, also dieses Machen, Erfolge zeigen, Erfolge generieren einfach draußen und die Zahlen bringen und sowas, das hat letztlich in diesem Dreiklang, glaube ich, also ich kann das schlecht beurteilen, aber ich glaube, dass es dazu geführt hat, dass ich diese Karriere so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, ja.
Für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, wie SAP intern aufgebaut ist, was hat CTO bei SAP mit Vertrieb zu tun?
Ja, gar nichts. Also es gibt, das war auch damals so eine gewisse Diskussion, die wir halt intern hatten. Wir hatten sogenannte Field CTOs. Also es gibt natürlich den globalen CTO, der ist bei SAP dafür zuständig, dass die Produkte gerade gezogen werden. Die gesamte Produktentwicklung, neue Technologien reinbringen und so weiter und so fort. Die Strategie bei SAP zu überlegen, wo muss man Produkte hinentwickeln. Das war tatsächlich nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe als sogenannte Field CTOs, da gab es für jedes Land oder jede Region gab es eine in Mittel- und Osteuropa. Unsere Aufgabe war, digitale Transformationen nach vorne zu bringen und Innovationscases zu pushen. Das heißt, was wir eigentlich hatten, war eine Hardcore-Vertriebsrolle in dem Gewand eines CTOs, weil wir damit schneller an die Kunden rangekommen sind. Weil wenn Volker Hein, der Vertriebleiter bei einem CEO MedInvest oder so in der Ukraine anruft, kriegt er keinen Termin. Aber wenn CTO Volker Hein da anruft und sagt, hier, lass uns mal über deine Strategie unterhalten, ist das natürlich ein ganz anderes Standing, was du damit kreieren kannst. Und die Rolle, die ich eigentlich hatte, war, Innovationsprodukte oder die neuesten Produkte, die SAP hatte, dafür zu sorgen, dass die kommerziell erfolgreich werden. Also, dass wir herausfinden, wie kriegen wir dieses Zeug eigentlich in den Markt? Und es gab damals, als ich das geworden bin, also in dieser Interimszeit, gab es diesen riesigen Zukauf. Das war Qualtrics, ich glaube 8 Milliarden oder so. Also es war der größte Zukauf überhaupt. Und es gab 2 Kunden von Qualtrics in meiner Region. Und meine Aufgabe war dann eben dafür zu sorgen, dass es mehr Kunden gibt, herauszufinden, wie können wir Qualtrics in Osteuropa verkaufen und das dann zurück zu skalieren in die Organisation. Das heißt, Seller dabei zu enablen, das wirklich so umzusetzen, wie ich das gemacht habe. Das war im Kern, also es war Hardcore-Vertrieb, du hattest auch Quoten und alles. Also ich war wie so ein Head of Sales für Incubation Products. Das klingt zwar nicht so geil wie CTO und deswegen haben wir damals auch vom Wording so das ein bisschen umgebaut, aber das war im Kern die Rolle, die ich hatte.
Gab es interne Widerstände während deiner Zeit bei SAP, wo du auch aufgestiegen bist, weil du hast jetzt immer wieder angedeutet, dass du vieles anders gemacht hast. Und SAP ist für mich so unter anderem ein Inbegriff der deutschen klassischen Arbeiterkultur. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Volker Hein vielleicht mit einem langen Bart auf der Bühne da vielleicht auch ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist. Wie war das?
Durchaus. Also das ist, ich glaube aber, dass es hat jeder, der schnell Karriere macht oder jeder, der Ambitionen hat, wird auf Leute treffen, denen das nicht gefällt. Du hast natürlich auch einen Generationswandel, ne? Also ich bin in diese Firma gekommen und ich habe schon immer dieses Mindset gehabt von, ich nehme hier, was mir zusteht. Und das, was ich bekomme, ist zu wenig für das, was mir zusteht. Das heißt, ich hatte sowieso immer so eine Attitüde von, gib mir mehr, weil ich das verdiene. Und das ist so in mir drin. Das ist einfach sowas, ich kann das auch gut nach außen bringen, weil ich das natürlich auch durch die Arbeit, die ich gemacht habe, ja, wie ich für diese Firma gearbeitet habe und was ich alles investiert habe und so und welche Erfolge ich generiert hat, hatte ich dann natürlich ein Backup. Also es war jetzt keine heiße Luft, sondern ich konnte wirklich sagen, ey, ich mache den Job, den jemand anders, wo der das dreifache Gehalt für bekommt, also gib mir mehr Cash oder ich bin weg. Das ist natürlich, ist das eine gewisse Art, in diese Sachen reinzugehen und es sorgt natürlich für Widerstand, auch alleine in den Dingen, wie du es tust. Ich habe den riesengroßen Vorteil gehabt, dass ich einen Manager hatte, damals das war also der erste Manager, der mich der mich auch gementort hat bei SAP, Giovanni hieß der. Und Giovanni war Head of Sales für Leonardo. Das war damals das Innovation Portfolio von SAP, also Machine Learning, Blockchain, Zeug, was vorher noch kaum jemand verkauft hatte. Und das Geile war die Art und Weise, wie er da rangegangen ist. Und das hat mich unheimlich geprägt, was Vertrieb ist. Er hat nämlich gesagt, wir müssen einfach ausprobieren. Es gibt nicht, das funktioniert und das haben wir früher so gemacht und so, sondern wir müssen einfach gucken, was funktioniert in diesem Markt. Weil in Russland verkaufst du anders als in Polen und in Polen verkaufst du anders als in Rumänien. Und wir müssen jetzt gucken, wie machen wir das? Wie kommen wir mit unseren Produkten an diese Leute ran? Und das hat mich halt unheimlich geprägt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir einfach komplett anders an Kunden rangegangen sind. Wir hatten, und das werde ich nie vergessen, mein allererster Case, den ich damals gemacht hatte, das war bei so einem die stellen so Produkte für Bau her, also so Dämmmaterial und so Zeug, ne, Rigipswände und sowas stellen die her. Und dann sind wir da hingefahren und ich hatte so ein Comic-Videos vorbereitet, also kleine Erklärvideos, Zustand jetzt, Zustand in der Zukunft mit geiler SAP-Software. Und wir hatten einen Berater dabei, der hat das Ding komplett auseinandergenommen. Das hat dessen Welt so gesprengt, dass wir da hinfahren und dass wir so Comic-Filme zeigen. Das ging für den überhaupt nicht klar. Und so fing das an, aber ich habe das nie irgendwie betrachtet als etwas, was mich irgendwie abhält, sondern ich nehme das dann hin, reflektiere das, denke darüber nach, vielleicht haben die ja recht und dann mache ich einfach weiter, wenn ich der Meinung bin, nö, passt, ich bin, das läuft alles so und so muss das gemacht werden.
Klingt für mich nach einer enorm spannenden Spielwiese, wo man sich enorm entwickeln kann. Was hat dich am Ende dazu getrieben, bei SAP auszusteigen? War es das Cash, war es ein Geldthema, hast du nicht genug Gehaltssteigerung bekommen? Oder was hat dich motiviert, am Ende dich dann selbstständig zu machen und SAP den Rücken zu kehren?
Also es gab verschiedene Themen. Das eine Thema war, mir war tatsächlich langweilig, weil ich hatte diese Qualtrics, diese Skalierungsphase hatte ich quasi durch. Ich hatte die ganzen Seller enabled. Wir waren bei von 2 auf 200 Kunden. Also es ist halt es ist einfach durch die Decke gegangen, das Teil. Das war richtig geil. Und dann ging es halt um die Frage, was mache ich nach Qualtrics? Also was ist das Produkt für nächstes Jahr? So, und es gab gewisse Entscheidungen einfach von der Produktstrategie und so, wo ich einfach gesagt habe, da ist nichts drin, was mich triggert. Also nichts, wo ich jetzt sage, ich habe Bock dafür eine 80-90-Stunden-Woche hinzuknallen und quasi im Flugzeug zu leben, beziehungsweise im Hotel und irgendwie am Sonntag der einzige Tag ist, wo ich nach Hause komme. Also es gab nichts, was mich so von den Produkten her noch getriggert hat, wo ich gesagt habe, Mann, das ist total geil und da kannst du ganz viel gestalten und ganz viel neue Themen für mich selber auch lernen. Sondern es war halt, ich hätte genau dasselbe, was ich vorher gemacht habe, genauso gemacht mit einem anderen Produkt. Und das fand ich einfach, ja, das hat mich einfach nicht gereizt. Das war das eine. Das andere, was gelaufen ist, ist, es gibt so einen Startup-Incubator bei SAP. Das heißt, es gibt einmal im Jahr, wo jeder Ideen einreichen kann. Also neue Produkte, auch soziale Projekte und sowas. Und dann gibt es ein Funding, das sind bis zu 2 Millionen. Du wirst dann freigestellt für ein Jahr lang und kannst quasi deine Idee weiterhin mit dem SAP-Gehalt, was du bekommst, kannst deine Idee quasi verwirklichen mit einem Funding bis zu 2 Millionen. Und das ist so ein internationaler Accelerator und den habe ich halt angefangen zu coachen. Das heißt, die hatten mich gefragt und gesagt, hier, du machst so voll viele Keynotes und du bist auf den ganzen Bühnen und sowas und wir haben gehört, du machst geile Pitches, so kannst du unseren Leuten mal helfen, dass deren Präsentationen vor dem Vorstand und den ganzen Investment-Menschen, die dann da sitzen werden, dass die auch richtig knallen und ballern. Und damit habe ich dann quasi angefangen. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und denen quasi geholfen, so Startup-Investment-Pitches auszuarbeiten. Und zur gleichen Zeit hatte ich halt auch die gesamte Sales-Motion in CE den Leuten beigebracht. Das heißt, ich hatte meine Workshop-Tage, wo ich den Leuten gezeigt habe, hey, so könnt ihr Qualtrics verkaufen und so müsst ihr die Pitches bauen und so müsst ihr rein. Ja, und das kam dann alles eins zum anderen, dass ich dann gesagt habe, so, ich gründe dann jetzt mal einfach nebenbei meine Firma. Und das war tatsächlich eher so gedacht, so als Nebenbei-Geschichte. Das war jetzt nicht die Intention, da irgendwie direkt ein eigenes Unternehmen draus zu machen, sondern für mich war das einfach sowas, ich mache das nebenbei, weil mir das Spaß macht und gucke einfach mal, wie das im Markt tatsächlich ankommt.
Und wie sahen dann da die ersten Schritte aus? Ich meine, wir haben uns ja vor gut einem Jahr, glaube ich, kennengelernt, da warst du schon ein halbes Jahr unterwegs. Womit hast du angefangen? Was war so dein Plan, wenn es erstmal nur ein Zeithassel war? Was waren für dich so die ersten Hebel, die du genutzt hast, um überhaupt mal Traction zu bekommen im Markt?
Ich habe tatsächlich direkt mit Podcasts angefangen. Also das war so ein bisschen von den Produkten her. Ich hatte überlegt, dass ich so ein Gruppenformat mache mit so Learning-Videos und so. Und das hat einfach alles viel zu lange gedauert. Also das war irgendwie im Sommer. Jetzt muss ich auch mal selber überlegen, was ich gegründet habe. Im Sommer 2020 war das, glaube ich. Da hatte ich so angefangen mit der Academy und dann aber schnell festgestellt, es dauert alles zu lange. Und wir sind dann aufs 1:1-Format geswitcht und dann habe ich im November 2020 die erste Podcast-Folge released. Also das heißt, mein erster, sagen wir mal, Marketing oder mein erstes Marketing-Tool war tatsächlich Podcast.
Wie bist du dazu gekommen? Warum Podcast? Gab es irgendjemanden, der dich inspiriert hat?
Ich bin tatsächlich in dem Sommer 2020 habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren. Also ich habe mir so ein Rennrad geholt und irgendwann wird es halt langweilig, dann hörst du Musik und irgendwann habe ich tatsächlich angefangen mit Podcasts. Und ich fand das ein cooles Format und ich fand das ein Format, wo ich mir immer irgendwie gedacht habe, also ich habe einige Kanäle gehört, aber da war nie so das bei, wo ich dann gesagt habe, Mann, da habe ich jetzt so richtig viel draus gelernt, sondern das waren dann immer so irgendwie so 10-Minuten-Folgen, wo ich mich danach gefragt habe, yo, und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hast du quasi die nächste und nächste gehört und so. Das war gut, um in diesen Sog reinzukommen. Aber ich habe mir gedacht, das ist ultra geil, wenn dir Leute zuhören und du wirklich Content machst. Also wenn du wirklich mal in Folgen ein Thema komplett auseinander nimmst, so dass Leute davon auch was mitnehmen können. Und ich fand halt, gerade am Anfang, es gibt so viele Vertriebsberatungen da draußen, so viele Leute auf LinkedIn, die sagen, yo, keine Ahnung, wir helfen dir bei Skalierung vom Vertrieb und wir machen deinen Pitch richtig geil oder es gibt die Leute einfach wie Sand am Meer. Und ich habe mich halt gefragt, was ist das, was einen unterscheiden kann? Und das, was einen unterscheidet, ist, dass du dich live vor eine Kamera setzen kannst und einfach mal eine Stunde lang über ein Thema sprechen kannst, dass die Leute auch wahrnehmen, dass das, was du sagst, ein Backup hat, dass das aus der Praxis kommt, dass das nicht irgendwie angelesen ist aus irgendwelchen Büchern oder geklaut von irgendwelchen Leuten auf LinkedIn. Weil das ist natürlich einfach. Du kannst super einfach schreiben auf LinkedIn. Du kannst Beiträge schreiben. Das zeigt für mich, oder also persönlich für mich, ist das nicht so dieses Ding, wo ich sehe, okay, jemand hat Expertise. Jemand hat Expertise, wenn er sich eine halbe Stunde im Podcast setzen kann und über einen Satz philosophieren kann. Konstant. Das ist eigentlich das, worum es mir geht. Und das wollte ich halt zeigen mit diesem Podcast, diese Expertise einfach.
Das heißt, du hast als Vertriebler angefangen, eigentlich Marketing zu machen und nicht Vertrieb.
Ich habe bis heute, ehrlich geil, wir haben keinen einzigen Cold Call gemacht. Wir haben im August 2021, haben wir, glaube ich, an 100 Leute E-Mail-Marketing gemacht und das war's. Mehr haben wir outbound nicht gemacht. Alles andere ist bei uns komplett Demand Generation, alles inbound.
Enorm. Und den Podcast spielst du ja klassisch über die Plattform aus. Ich sehe Woche für Woche, dass du ihn konfektionierst. Ja. Kurze, snackable Inhalte, nicht die ganze Stunde, sondern kurze Aussagen aus deinem Podcast rausschneidest und auf LinkedIn packst. Hast du daneben noch andere Sachen gemacht oder war das eigentlich dein Marketingplan für den Beginn von der Pitch Corporation?
Das war tatsächlich so der Kernplan. Also was mich ultra inspiriert hat, ich habe im Sommer habe ich Chris Walker gefunden. Der macht so einen Podcast, Demand Gen Live oder so heißt der. Also der macht ganz viel zu Software Marketing und Demand Generation für eben Software. Und da habe ich mir unheimlich viele Inspirationen rausgeholt. Also daher kam auch diese Idee von, du machst einen Podcast und dann generierst du aus dem Podcast verschiedene Snippets, die du dann rausknallst. Wir haben das Format angepasst. Also ich habe angefangen, ich glaube, 5-mal die Woche jeweils ein Snippet rauszuknallen. Das waren also 3 Minuten. Und dann hast du aber irgendwann diesen Click-Suche-Effekt gehabt. Also dass die Leute durchscrollen und das gar nicht mehr wahrnehmen und gar nicht mehr wahrnehmen, ist das jetzt ein Unterschied oder nicht? Das hattest du mir ja auch mal als Feedback gegeben, ne? Und dann haben wir wieder angefangen, den Podcast wieder zu den Content wieder zu verändern. Das heißt, wir haben so, ich sag mal, alle 4 Monate ungefähr müssen wir drüber nachdenken, können wir an unserem Content nochmal einen Shift reinbringen, eine andere Perspektive, damit der nicht langweilig wird. So gehen wir im Grunde damit um. Aber es sind sehr viel experimentelle Sachen einfach, die man da laufen hat. Und es dauert einfach. Also es ist nicht so, machst einen Podcast und dann rennen dir direkt die Kunden die Tür ein. Ich habe teilweise Kunden, die close ich jetzt erst. Ja, die hören seit 1,5 Jahren meinen Podcast.
Das ist aber auch die Macht von Content Marketing, dass Leute dir folgen können, dir zuhören können, wie du es vorhin so schön formuliert hast, und dadurch einfach die Möglichkeit haben, mehr und mehr in deine Welt einzutauchen. Und wahrscheinlich meistens beantwortest du schon all ihre Fragen. Und wenn sie dann zu dir in den Call kommen, zu dir ins Verkaufsgespräch kommen, ist es ja nicht gar kein Verkaufsgespräch mehr, sondern sie wollen nicht mit dir zusammenarbeiten und ihr klärt nur noch die Formalitäten.
Ja, es ist eine ganz andere Art von Verkaufen, weil die Leute haben halt so ein High Intent to Buy. Also die sind einfach, die kennen dein Mindset, die kennen dein Wording, die wissen ganz genau oder sie glauben, dass sie ganz genau wissen, worauf lassen sie sich ein. Und das ist natürlich eine ganz andere Art zu verkaufen.
Ja, jetzt haben wir vor circa einem Jahr angefangen, auch mal Werbeanzeigen zu schalten für dich. Haben wir von Anfang an auch versucht, einen Twist reinzubringen, damit das Ganze anders wirkt und so ein bisschen heraussticht auf LinkedIn selbst. Wie würdest du das unterscheiden? So Leads, die über den Podcast reinkommen, gegen Leads, die jetzt über Werbeanzeigen vielleicht das erste Mal auf dich aufmerksam werden, sich für ein Erstgespräch einwählen.
Ja.
Wie würdest du den Unterschied von den Menschen bezeichnen? Ist der enorm oder ist er kaum zu merken?
Ich habe festgestellt, es hängt extrem stark von der Kampagne ab. Also wir hatten Kampagnen, wo wir direkt auf Leadgen gegangen sind, also mit Telefonnummern eintragen, die haben wir dann quasi angerufen. Das war extrem schwierig, die tatsächlich zu closen. Also ich glaube, keine Ahnung, also da sind ganz, ganz viele, sind da schon überhaupt vor der Qualification, sind die schon rausgeflogen, weil nicht erreicht oder weggedrückt und so weiter und so fort. Also das war überhaupt nichts. Ansonsten gab es insbesondere, wir haben ja verschiedene Ad-Typen geschalten. Also wir haben auf der einen Seite Content, also die Snippets, dass wir da nochmal mehr Reichweite drauf knallen, dass mehr Leute das hören, was ich zu sagen habe und wie wir Vertrieb neu denken und dass wir diese gesamte Industrie aufräumen. Und dann haben wir natürlich so, ich nenne das immer Meme-Ads, also so lustige Videos. Da hatten wir ein paar und die sind tatsächlich, hätte ich niemals gedacht, die sind richtig geil konvertiert. Also da haben wir echt einige auch Sales-Teams-Kunden drüber gewonnen, was halt für uns den größten Umsatz ausmacht. Ja, und dann haben wir so Problem-Ads, also wo wir ganz klar beschreiben, hier, du hast, keine Ahnung, 6 Monate Sales-Cycle und dich nervt das, wenn dein Kunde am Ende wieder abspringt. Die lassen wir jetzt gerade laufen, das heißt, da haben wir jetzt noch keine Daten zu. Aber auch das ist komplett ausprobieren. Also wir sind konstant am Überlegen von, wie kriegen wir die Leute, die wir haben, bei uns rein. Weil die Zielgruppe, die wir haben, es ist nicht so dieses B2C-Buying, dass du ein Produkt hast, was du direkt verkaufen kannst, sondern das, was wir machen müssen, zumindest bin ich davon überzeugt, ist Education. Wenn ich jetzt jemanden, einen Vertriebler anrufen würde und sagen würde, ey, deine Winrate ist bei 25% und das ist scheiße, würde der mich wahrscheinlich wegklicken, weil die Leute sich das nicht eingestehen können, weil die in ihrer Zielgruppe so fixiert sind darauf, dass sie nach außen hin konstant zeigen müssen, ich bin erfolgreich. Weil sonst machst du keine Karriere. Also wenn du da in so einem Softwareunternehmen bist und die ganze Zeit rumheulst, dein Pitch ist scheiße und Sales Cycles funktionieren nicht und dein Head of Sales ist scheiße und Pipeline Calls sind auch scheiße und dann nichts funktioniert hier und deine Winrate ist auch scheiße, machst du keine Karriere. So. Und genau weil das so ist, äußert das keiner, obwohl es so ist, obwohl genau diese Sachen da sind. So, und was wir halt schaffen müssen, ist, die Leute aufzubrechen, zu educaten und zu sagen, pass auf, das ist völlig okay, wenn es dir so geht, komm zu uns, wir machen dich noch besser. Und auch die High-Performer reinzuholen und denen klarzumachen, pass auf, wenn du mit uns arbeitest, bist du noch mehr ahead of the curve. Dann bist du wirklich Top-Seller des Jahres. So, das sind eigentlich die 2 Zielgruppen, die wir bespielen.
Also lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Was sind denn bei diesen Zielgruppen, die du gerade beschrieben hast, die 5 typischen Fehler, die jeder macht, wenn es darum geht, sein Angebot der Zielgruppe zu pitchen?
Ja, also das Kernproblem ist eigentlich, jeder startet das von seinem Produkt aus. Also wenn du eine Marketing-Cloud verkaufst, gehst du eigentlich rein und erzählst den Leuten, wie geil deine Marketing-Cloud ist. Oder jetzt heute Morgen erst, ich habe gerade Leute im Coaching, die haben so eine eine Software für Versicherungsindustrien, da machen die so ein Sales-Portal ist das. sind reingegangen und haben gesagt, yo, die CRM-Daten sind halt nicht connected. Ja, so what? Interessiert keine Sau. Viel wichtiger ist doch die Frage, was passiert in deinem Markt? Warum brauchst du jetzt überhaupt eine andere Art und Weise, Vertrieb zu machen? So, und dann reinzugehen, um wirklich mal über das strategische Narrativ nachzudenken. Also im Versicherungsmarkt ist es so, die ganzen Leute oder die ganzen jetzigen Kunden, teilweise Durchschnittsalter 67 Jahre. Die sind in 15, 20 Jahren sind die weg. So, also ist doch die Frage, wie kann ich das denn verändern oder was muss ich denn jetzt verändern? Wie komme ich an junge Leute ran? Das heißt, es geht um eine ganz andere Customer Journey und das muss ich in den Mittelpunkt setzen und dann kann ich anfangen, CRM-System zu verkaufen. Also das ist der erste Fehler. Überhaupt mal dieses ganze, diesen ganzen Produktfokus, dieses unser Produkt ist so geil und so weiter und so fort. Dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass die Leute den Kunden gar nicht zuhören. Also Discovery, also vorne überhaupt mal mit dem Kunden herauszufinden, was sind denn deine Probleme? Was hast du denn überhaupt für Herausforderungen, wo willst du hin, das mal richtig herauszufinden, damit man dann überhaupt pitchen kann. Und so gibt es halt eine ganze Reihe oder eine ganze Bandbreite an Problemen, die die Leute einfach haben, die man verändern kann und wo man den Leuten bei helfen kann, das tatsächlich besser zu machen und in diesen Bereichen besser zu werden.
Jetzt hast du ja vorhin schon angerissen, dass du unterschiedliche Angebote hast. Du hast angefangen mit einem Gruppencoaching, das hast du dann erstmal auf Eis gelegt, machst jetzt One-on-One im Schwerpunkt. Wie sieht die Zusammenarbeit mit dir in der Regel aus? Wenn ich jetzt meinen Pitch verbessern will, erste Frage, muss ich IT und Software in der Grund haben oder kann jeder zu dir kommen, der besser pitchen will?
Ja, also es ist so, wir haben damals zum Start haben wir mit 1:1 angefangen. Mhm. Wir haben jetzt verschiedene Gruppenformate. Wir haben viele Sales-Teams, die bei uns komplett reingehen als komplette Mannschaft, wo wir das Unternehmen quasi durchcoachen. Und wir machen tatsächlich nur Software und IT. Weil mir ist wichtig, in einer Branche zu agieren, wo ich selber weiß, was der Phase ist. Das war eines der Kernprinzipien, als ich gegründet habe, dass ich gesagt habe, ich will nicht Vertriebscoach werden für, keine Ahnung, Immobilienmakler oder sonst irgendwas oder für den gesamten Markt, sondern für eine einzige Branche. Weil das ist die Branche, da kenne ich mich aus. Für mich ist das die absolute Königsdisziplin im Vertrieb. Wenn du Software verkaufen kannst, kannst du alles andere verkaufen. Weil das so komplex ist, weil du so viele Stakeholder hast, die du abholen musst, weil es da um so viel Volumen geht, das kannst du eigentlich, ist mit nichts vergleichbar. Und deswegen konzentriere ich mich komplett nur auf diese Branche, weil da einfach auch das ist mein Home-Turf, da kann ich den Leuten ganz genau sagen, wie die Sachen laufen. Und das ist natürlich auch das, wo ich einfach jetzt aus der nahen Zeit auch einfach meine Expertise her. Also es ist nicht so wie die ganzen anderen Vertriebsleute, die halt 20 Jahre Training machen und gar nicht mehr wissen, wie man da überhaupt verkauft.
Und wie läuft so ein Training oder so ein Coaching bei dir ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir coachen relativ lange. Also ich bin 3 Monate mit den Leuten zusammen und führe die quasi Schritt für Schritt durch das System durch. Also wir haben, oder ich habe quasi dieses System, was ich damals bei SAP für mich selber genutzt habe, um Vertrieb zu machen, was ich für meine Keynotes genutzt habe, was ich für die Seller und sowas genutzt habe. Das habe ich natürlich nochmal tiefer aufgebohrt, wirklich auch unterfüttert, warum und wieso funktionieren diese Dinge so. Und da führe ich die komplett einmal Schritt für Schritt durch. Also bei uns lernst du komplett einmal den gesamten Sales Cycle neu und komplett anders aufzubauen, eben basierend auf der Überzeugung, dass die Experience verkauft, nicht mehr das eigene Produkt oder nicht mehr die Functional Features, sondern es ist die Art und Weise, wie du etwas verkaufst, als was du verkaufst. Das ist viel, viel wichtiger in der Kaufentscheidung. Und darauf gründet sich eigentlich diese gesamte Struktur. Da führen wir die Leute dann durch, das sind halt 3 Monate und da sind wir komplett nah an den Leuten dran. Also wir haben alle dreimal die Woche zum Beispiel Calls miteinander, eine WhatsApp-Gruppe, wo es Support drum gibt. Das heißt, ich unterstütze die Leute wirklich an ihren Deals.
Für die Gruppencoachings genauso wie für die Einzelbetreuung und für die Sales-Teams. Maximal viel Kontakt und dann Hands-on-Betreuung.
Genau, also wir sind quasi so ein Kerncoaching gibt's, also ein Kernsystem. Das sind 9 Wochen, wo ich die Leute Inhalte beibringe und danach geht's oder währenddessen geht's halt schon in die Praxis. Also die bringen ihre Deals, ihre Engagements mit. Das heißt, wenn, keine Ahnung, du jetzt Software verkaufen würdest, nehmen wir einfach mal ServiceNow so und dann bist du in 3 Wochen bist du beim BMW-Vorstand und willst deine Plattform dort verkaufen. Und genau das mache ich dann mit dir. Also die Frage danach, wie musst du diesen Menschen jetzt überzeugen, damit der am Ende in 3 Wochen deine Solution kauft? Das ist all das, was wir machen. Wie musst du den vorbereiten? Wie musst du den Pitch aufbauen? Wie musst du das Sales Engagement gestalten? Und genau.
Eine Frage dazu noch ganz, ganz konkret. Wie pitcht man heutzutage Software- und IT-Produkte? Mhm. Also wie sieht der klassische Pitch aus? Und wie sieht der Pitch aus, nachdem ich mit dir gearbeitet habe? Also wie sieht diese Transformation aus? Ich habe verstanden, dass drumherum viel passieren muss. Ja. Auch die Art und Weise, wie ich gewisse Gespräche angehe, muss sich verändern. Aber wie kann ich mir diese Veränderung in meinem Pitch, weil am Ende seid ihr die Pitch Corporation, ihr macht Pitches, die ballern. Was verändert sich wirklich an meinem Pitch?
Ja.
Und wie kann ich auch als Kunde wahrnehmen, ah, der war bei Volker oder der war nicht bei Volker?
Ja. Ja, also wir verändern tatsächlich alles. Also die Standardsituation ist eigentlich, du fährst zum Kunden, zeigst eine PowerPoint mit vielen weißen Folien, wo ein bisschen was draufsteht, wo viel draufsteht, was sehr technisch ist, technische Architekturen und sowas. Und die einzige Kundenindividualisierung ist eigentlich, dass du vorne das Logo ausgetauscht hast in den Slide Decks. Das ist der Zustand, wie die Leute zu uns kommen.
Das ist auch die Welt, die ich kenne, ja.
Und das verändern wir halt komplett. Also wir fangen an, einmal den gesamten Discovery Call anders zu machen. Also die Frage danach, was will der Kunde überhaupt? Mhm. Die ganze Art und Weise, wie wir Kunden führen, wird anders. Viel stringenter, viel mehr on point, viel mehr darauf abzielend, eine Entscheidung zu treffen. Und dem Kunden jederzeit die Möglichkeit zu geben, aus dem Engagement auszusteigen. Also jederzeit zu sagen, pass auf, wir müssen nicht zusammenpassen. Es ist cool, wenn wir zusammenpassen. Ich helfe dir gerne. Aber ich will hier zu einer klaren Entscheidung kommen. Also ist das was oder ist das nichts? Jetzt natürlich nicht so plump runtergebrochen, wie ich es gerade gemacht habe, ne? Aber im Kontext dessen, was wir dann machen, geht das in die Richtung. Dann ist es die gesamte Struktur des Pitches, also die Art und Weise, was ich erzähle und wie ich es erzähle. Dann ist es das gesamte Visuelle, also viel mit Bildern arbeiten, großen Bildern, großen Aussagen, emotional argumentieren oder kommunizieren. Und dann natürlich das gesamte Sales Engagement hinten raus. Wie ist das strukturiert? Welche Meetings gibt es und welche Meetings gibt es nicht mehr? Worauf lässt man sich ein? Worauf lässt man sich nicht ein? Und natürlich im Kern, und das ist quasi vielleicht die Situation vorher nochmal, mit was du immer anfängst oder mit was viele anfangen, ist, yo, wir sind XY, wir haben 50 Standorte, 1000 Mitarbeiter, wir sind heute hier, um über unser Produkt X zu sprechen. So, das ändern wir halt komplett in den Kunden. Das heißt, wir fangen an mit dem Kunden. Was ist die Situation, in der du stehst? Wo willst du hin? Was sind die Probleme, die dich davon abhalten? Wie kannst du diese Probleme lösen? Wie lösen wir die Probleme? Willst du es machen? Das ist im Kern das, wie wir das ganze Ding komplett einmal von vorne bis hinten umkrempeln und verändern.
Und warum haben damit so viele Vertriebler Probleme? Also ich komme aus dem Marketing und all das, was du heute erzählst, ist quasi Marketing 101. Ja, ganz simple kommunikative Grundlagen. Warum haben Vertriebler so ein enorm großes Problem damit, quasi diese Erkenntnisse selbst für sich zu finden?
Ja.
Also gibt es irgendwelche klassischen Glaubenssätze, an denen die Leute hängen? Oder warum schafft es ein Vertriebler nicht eigenständig, diesen Vertrieb zu modernisieren und mehr den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt daran, weil der Laden ja läuft. Also viele Vertriebler schaffen ja ihre Quote. Das läuft ja alles. Also du kriegst ja irgendwo deine 100%. Und ich glaube, es fehlt oftmals dieses Verständnis dafür, dass du mit derselben Arbeit in derselben Zeit vielleicht 250% Quote hättest machen können durch die richtigen Maßnahmen. Und das ist etwas, was sich die Leute teilweise gar nicht vorstellen können. Wir haben Kunden bei uns drin, die sind von 15 Monaten Sales Cycle runter auf 6 Wochen. So, das, wir haben Kunden, die haben ihre Winrate einfach verdoppelt. Das sind einfach Sachen, oder auch, ich habe dieses Konzept von dem One-Meeting-Pitch, also ein einziges Mal in diesen Kunden reinzugehen und das auch ganz klar zu machen. Also dem Kunden zu sagen, pass auf, wir treffen uns ein einziges Mal und in dieser Stunde überzeuge ich dich oder ich überzeuge dich nicht. Und wenn ich dich überzeuge, dann machen wir das. Und wenn ich dich nicht überzeuge, hörst du nie wieder was von mir. Also diesen harten Bruch auch einfach mal zu offerieren. Das ist quasi der One-Meeting-Pitch. Da gehört noch ganz, ganz viel zu, damit das funktioniert. Aber das ist so die Kernaussage dahinter. Und das ist etwas, das macht keiner. Ich habe aber Kunden, die haben das gerafft und die haben das umgesetzt und die generieren da Deals mit. So, und das ist genau das, was die Leute sich nicht vorstellen können dieses Jahr. Aber man kann ja keine komplexe Software in einem Meeting verkaufen. Doch, kannst du. Du musst es nur machen. Du musst nur wissen, wie. Und das ist genau dieses System, was ich den Leuten mitgebe. Oder auch was Deal Size angeht. Die meisten Leute kommen rein und sagen, yo, meine Average Deal Size ist, keine Ahnung, 150.000. So, überleg doch mal, was müsstest du machen und wie müsste dein Pitch aufgebaut sein, damit du 1,5 Millionen verkaufen kannst und nicht nur 150.000. Und das sprengt für die meisten den Horizont. Ich habe mal ein Sales-Team bei mir drin sitzen gehabt. Die haben gelacht, als ich diese Frage gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, genau das ist euer Problem, dass ihr euch das nicht mal hier oben drin vorstellen könnt. Ihr könnt euch nicht mal vorstellen, dass man eure Solution einfach um das 10-fache verkaufen könnte. Und genau deswegen kriegt ihr das auch nicht hin. Also lasst uns drüber nachdenken, was müsstet ihr tun, damit das funktioniert. Und wenn ich am Ende beim 5-fachen rauskomme oder von mir aus beim 2-fachen oder sonst irgendwas, ist doch scheißegal, aber es ist trotzdem besser als das, was vorher war.
Spannender Einblick. Also die Art und Weise, wie du über Vertrieb denkst, ist für mich eigentlich normal. Aber du zeigst mir auch immer wieder, dass viele halt in einer ganz anderen Denkweise festhängen.
Ja.
Weil sie halt einfach nur ein beschränktes Sichtfeld haben auf das, was möglich ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du den mal im Rahmen der Betreuung aufzeigst, was möglich ist und vielleicht auch, ne, Gruppencoaching auch mal andere Unternehmen präsentieren kannst, die halt diesen Schritt schon gegangen sind und man sieht so, wow, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das bei denen möglich ist, dass das halt für einen selbst auch nochmal eine ganz andere Motivation erzeugt. Wenn man feststellt, dass man halt nicht, dass die eigenen Benchmarks, die man sich setzt, die eigenen Quoten, die man erfüllen soll, gar nicht die Quoten sind, die möglich sind. Und wenn man das, glaube ich, einmal verstanden hat oder gesehen hat, ich glaube, das löst relativ viel bei einem selbst, als Vertriebler, aber genauso gut auch beim Unternehmen, dass man versteht, welche Potenziale am Ende noch auf der Straße liegen bleiben.
Absolut. Also das ist sowieso etwas, du hast gerade schon richtig gesagt, sowohl im Vertrieb als auch im Unternehmen. Das ist konstant so. Also man sollte sich wirklich konstant hinterfragen, sind die Maßstäbe oder die Erfolgskriterien, die ich habe, sind es überhaupt die richtigen? Oder geht es nicht noch mehr? Und was müsste ich dafür tun, um an dieses noch mehr ranzukommen? Und dafür muss man in gewisser Art und Weise ja einfach Mut mitbringen. Also es ist dasselbe, wie wo wir gestartet sind mit dem Podcast. Ne? Das ist nicht die Vertriebsmöglichkeit oder das Marketinginstrument, wo jetzt ad hoc irgendwie Kunden aus dem Himmel fallen, sondern du musst es machen und du musst dran glauben. Und das ist ja auch ein Invest, sowohl zeitlich, als auch ich habe dann irgendwann meinen Cutter gehabt, der dann meine Videos geschnitten hat und so. Das kostet ja auch alles Geld, so bis sich das rentiert hat. Das ist einfach eine gewisse Zeit, brauchst du dafür. Und da muss man dranbleiben an diesen Themen.
Dann lass uns doch nochmal die Brücke zu dir schlagen. Wo stehst du jetzt nach 2 Jahren Selbstständigkeit oder Unternehmertum?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wo stehen wir?
Also ich meine, guck hinter dich, du sitzt auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr im hauseigenen Wohnzimmer, sondern hast ein schönes Richtig. Büro in Frankfurt. Aber wo steht ihr momentan als Team und wo soll die Reise vielleicht auch noch hingehen?
Ja, genau. Also wir sind jetzt vor kurzem nach Frankfurt umgezogen mit dem Unternehmensstandort. Wir sind jetzt zu viert. Wir suchen Stand jetzt, haben wir 5 neue Vollzeitstellen ausgeschrieben, sowohl im Vertrieb, im Marketing, in anderen Bereichen, Designer und sowas. Das heißt, wir sind komplett auf Wachstumskurs. Das Einzige, was uns tatsächlich gerade hindert, sind tatsächlich die Mitarbeiter. Das ist so ein bisschen, hätte ich niemals gedacht, Mitarbeiter finden, dass sich das so als so schwierig herausstellt. Aber genau da stehen wir im Moment. Wir haben von den Zielen, die wir uns gesteckt haben, haben wir alles, also wir sind darüber hinausgeschossen. Wir waren, also meine Ziele, die ich mir für letztes Jahr gesteckt hatte, hatten wir schon im März erreicht. Wir haben jetzt im März erstaunlicherweise den kompletten Jahresumsatz von letzten Jahr schon drin. So, das heißt, also uns geht's nicht schlecht. Wir gehen gut vorwärts. Da stehen wir jetzt. Wo wir hinwollen ist, dass niemand im Software- und IT-Vertrieb an uns vorbeikommt. Wir haben in dieser Branche oder bei den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, also die Industrieunternehmen, haben wir einen Entscheiderwandel. Das heißt, wir haben auf einmal ganz andere Leute, die dort sitzen, die sind ganz anders aufgewachsen, ganz anders antizipiert. Die erwarten ganz andere Dinge, wenn da jemand kommt und Software verkaufen will. Und genau darauf reagieren wir, mit dieser neuen Art und Weise in diese Kunden reinzugehen und zu pitchen. Und deswegen wird es auch nicht weggehen, sondern das wird sich jetzt erst durchsetzen. Wir sind gerade so am Beginn der Kurve, wo das halt richtig abhebt. Wir haben ganz, ganz viele Kunden gewonnen, also auch viele Großkunden, Industriekunden, sehr, sehr große, namhafte Firmen, aber auch viele Mittelständler kommen zu uns, die quasi sagen, okay, wir wollen uns differenzieren im Wettbewerb, wir wollen aufräumen mit dem alten Scheiß, das funktioniert alles nicht mehr. Und das ist quasi das, was diese Unternehmen merken, weswegen die dann auch zu uns kommen.
Also bist du für viele Kunden mittlerweile auch zum Painkiller geworden im Rahmen dieses Wandels und weniger das Vitamin, das man nimmt, um noch ein bisschen was rauszuholen, sondern viele Unternehmen bei euch merken, es geht immer in die falsche Richtung, ich muss jetzt was ändern. Und ein Weg ist zu ändern, ist halt der Vertrieb am Ende des Tages.
Genau, also du hast ja auch einen ganz großen Shift. Also es gibt ja diesen riesigen Shift zwischen Cloud und On-Premise, der sich einmal durchzieht, also wo du echte SaaS-Software hast, die du quasi aus dem Browser einsetzen kannst und die nicht mehr auf den Servern läuft. Das ist der eine Riesenschiff, wo ganz viele sich schwer tun, das richtig zu verkaufen, die aus der alten Welt kommen. Und jetzt ist eben der neue Shift mit den Entscheidern. Und das sind genau die 2 Sachen, auf die wir reagieren, wo wir sagen, dass wir den Leuten eine Möglichkeit anbieten, genau diesen Wandel effektiv zu gestalten und sich wirklich auch im Wettbewerb zu differenzieren. Weil so wie die Leute bei mir rausgehen, so pitcht halt noch nicht jeder. Und genau das ist es eben, was diesen differenzierenden Faktor auch einfach ausmacht, weil du den Kunden so extrem in den Mittelpunkt nimmst.
Wenn ich jetzt als potenzieller Kunde mit dir arbeiten will, wie erreiche ich dich am besten? Schreibe ich dir einfach auf LinkedIn oder wie nimmt man am besten Kontakt zu dir auf?
Genau, also am besten sind uns natürlich Kunden, die extrem educated sind. Deswegen Podcast Pitch Elements erstmal reinziehen. Und wenn das alles gefruchtet hat, dann gerne über LinkedIn Volker Hein anschreiben oder einfach über die Website.
Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, mit dir arbeiten zu wollen, erstmal gar nicht drüber nachdenken, dir zu schreiben, sondern erstmal den Podcast in 3 Wochen durchhören.
Also wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, mit mir arbeiten zu wollen und direkt ready ist, auch wirklich umzusetzen, immer her damit. Das ist kein Problem, kannst direkt loslegen. Aber was wir einfach merken, ist, dass wir sehr viel Education machen. Also die Leute, ich nenne das immer den Alice-Effekt. Die Leute kommen bei uns rein und sie gehen verändert raus. Und das ist genau dasselbe wie bei Alice im Wunderland, wo sie in diesem Raum der Türen ist und sich diese Tür aufschließt in das Wunderland. Und wenn sie jetzt zurückgeht in ihre alte Welt, ist das Wunderland immer da. Sie kann das nie wieder vergessen. Und genau das ist das, was wir mit den Leuten machen. Die kommen rein mit ihrer alten Art, Vertrieb zu machen, gehen raus mit der neuen Art und können das Alte, was sie vorher gemacht haben, nie wieder so machen. Und das ist ganz, ganz viel Mindset, ganz viel Shift. Und dafür muss man bereit sein. Wenn jetzt einfach sagt, so, ich will mein Pitch-Deck behalten und ich will die alte Art und Weise, Vertrieb zu machen, so weitermachen, der passt nicht zu uns, der ist nicht richtig bei uns.
Perfekt. Ich werde auf jeden Fall beides unten in den Shownotes dann verlinken. Dann Volker, mit Blick auf die Uhr, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Du kannst gerne nochmal zusammenfassen, was beim Zuhörer hängen bleiben soll.
Was beim Zuhörer hängen bleiben soll, ist zumindest die, die aus der Software- und IT-Branche kommen, verändert eure Pitches, fangt an, darüber nachzudenken, wie ihr Kunden begeistern könnt, wie ihr eure Kunden nicht mehr langweilt und was dafür nötig ist, damit ihr wirklich erfolgreich wird. Für alle anderen, die nicht in der Software- und IT-Branche als Vertriebler unterwegs sind, überlegt euch, wenn ihr selbstständig werden wollt oder ein eigenes Unternehmen aufziehen wollt, was ist der beste Weg, um Sichtbarkeit zu erlangen, weil das ist das Mittel für alles, das Mittel für Karriere, das Mittel, um als Unternehmer erfolgreich zu werden. Und für alle, die diesen Podcast hören, natürlich abonniert Kevins Podcast, True Experts, und lasst euch das nicht durch die Lappen gehen.
Da kann ich nichts hinzufügen. Volker, danke für deine Zeit.
Gerne.